Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Ginseng, am 22. April 2023 gab der Ernst-Busch-Chor Berlin e.V. ein Konzert zu seinem 50-jährigen Bestehen im Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz. Aufgrund der außergewöhnlich großen Nachfrage wurde ein Zusatzkonzert für den 6. Mai im Münzenbergsaal am Franz-Mehring-Platz geplant. Wir haben zu Beginn bereits in Nur diese eine Schwalbe, komponiert von Mikis Theodorakis, hineingehört. Nun hören wir diesen Titel vollständig. Der Ernst-Busch-Chor ist ein gemischter Berliner Seniorenchor, über dessen Entstehung Folgendes berichtet wird. Am 11. Februar 1973 wurden Berliner SED-Parteiveteranen vom Oktoberclub eingeladen, sich am Vorabend des Festivals des politischen Liedes und der 10. Weltfestspiele neue Lieder anzuhören. Dabei schlug der Liedermacher Reinhold Andert vor, dass die Parteiveteranen doch selber einen Chor gründen sollten. Das fand begeisterte Zustimmung und am 18. April 1973 wurde der Chor als Chor der Berliner Parteiveteranen aus der Taufe gehoben. Die Berliner Bezirksleitung der SED unterstützte den Chor und organisierte Probenräume. Bei der ersten Chorprobe waren 29 Frauen und 21 Männer anwesend, deren Durchschnittsalter bei 70 Jahren lag. 1973 hatte der Chor 5 Auftritte, 1975 bereits 18. Bis 1989 erhielt der Chor viele Auszeichnungen, so zum Beispiel den Vaterländischen Verdienstorden in Gold. Den bekam der Chor 1979 nach einem Auftritt im Palast der Republik von Willi Stoph überreicht. Zu den Höhepunkten gehörte ein Auftritt im Rahmen des Festivals des politischen Liedes am 11. Februar 1985, unter anderem zusammen mit Erwin Geschonek, Lynn Jaldati und Jürgen Walter. Von 1990 bis 1993 existierte der Chor in lockerer Form weiter und wurde zum eingetragenen Verein. Der gab sich 1991 eine neue Satzung und firmierte von nun an unter Ernst Busch Chor Berlin e.V. Am 3. Mai 1992 fand in Berlin-Hellersdorf das erste Konzert im Vereinigten Deutschland statt. Im Jahr 1997 gehörten 113 Lieder zum festen Repertoire, davon 37 politische, 40 Volkslieder, 17 Kunstlieder und 14 aus anderen Genres. Seit 1995 bildet das Konzert zum Geburtstag von Ernst Busch jeweils im Januar den Jahreshöhepunkt des Chores. Dieses findet seit 2008 im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin-Mitte statt, wird jeweils zweimal aufgeführt und ist immer ausverkauft. Wir hören nun Shalom, Salam, Frieden. Das ist eine hebräische Melodie, die der Ernst-Busch-Chor auf dem Chortreffen 60+ 2016 in Bad Kissingen kennengelernt hat und seitdem regelmäßig singt. Ich habe diesen Kanon selbst bereits live auf einem Januarkonzert des Ernst-Busch-Chores gehört.
Shalom.
Der Chor hat heute 64 aktive Sängerinnen und Sänger und circa 30 Förderer und Ehrenmitglieder. Einige von ihnen haben wir, Gabi Log und ich, Lutz Engelmann, getroffen. Sie erzählen nun selbst, warum sie Mitglied des Chores geworden sind und was sie mit dem Chor erlebt haben. Dabei sitzen wir gemütlich zusammen bei Gabriele Krapka und Klaus Glücklich, die uns nach Berliner Kneipenart bewirten. Soleier, Hackebeter, Schmalz, Gewürzgurken und Brot. Wir hören zuerst Horst Matschens, das derzeit älteste aktive Chormitglied.
Sie sind 94 Jahre, ist das richtig?
Genau, das ist richtig. Ich bin am 23. Dezember 1928 geboren.
Gehören Sie denn auch zum Urgestein des Ernst-Busch-Chors?
Naja, nicht ganz. Ich bin erst 1992 dazu gekommen, habe also jetzt 30 Jahre Ernst-Busch-Chor hinter mir, 31 Jahre, genau.
Gut, dann erzählen Sie doch mal bitte, wie sind Sie zum Ernst-Busch-Chor gekommen? Wie haben Sie davon erfahren, dass es den gibt?
Also den Ernst-Busch-Chor kannte ich schon aus dem Fernsehen als den Chor der Berliner Parteiveteranen.
Damals hieß der noch so, ist das richtig?
Ja, das war sein erster Name und er bekam den Namen Ernst-Busch-Chor ja 1983 verliehen. Also schon verdienterweise sozusagen. Ja, und ich hatte in jungen Jahren angefangen zu singen in einem FDJ-Chor, in dem sogenannten zentralen Chor der FDJ, den ja hier in Berlin bestand und vom Zentralrat der FDJ finanziert wurde. Darum nannte er sich auch so. Das war 1947. Da war ich bei der Feier des 30. Jahrestages der Oktoberrevolution auf diesen Chor gestoßen. Die haben das Programm mitgestaltet und da dachte ich, Mann, das ist gut, da machst du mit. Und dann bin ich hingegangen, das waren ungefähr 30, 40 Sänger.
Ich frage mal kurz dazwischen, hatten Sie eine Vorbildung, eine gesangstechnische?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin eigentlich ein Metaller. Also ich habe Metallflugzeugbauer gelernt, ursprünglich. Und dann nachher Rundfunkmechaniker. Nachdem 1945 mit Flugzeugbau nichts mehr war. Dieser Chor hatte mir gefallen und ich bin da hingegangen und der Chorleiter war ein prima Kerl, das war der Eberhard Schmidt, ein Komponist in späteren Jahren, der hat Filmmusiken gemacht und das Eisenbahnerlied hat er auch geschrieben. Es rollen die Räder im ratternden Takt und dröhnen, da klingen die Schienen bei Sturm und Schnee, bei Tag und Nacht. Der Lokführer auf der Maschine hält Wacht, dem Lande beim Aufbau zu dienen, vorwärts und so weiter.
Ja. Das haben Sie alles noch drauf.
Ja, dank der langen Zeit meiner aktiven Singerei. Ja, damit war verbunden, dass ich später 1949 an den zweiten Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Budapest teilnehmen konnte, als Mitglied des deutschen Nationalprogramms, das die FDJ vor allem als Träger gestaltet hat. Wir haben da vorher mehrere Wochen in Velten in einer Jugendschule das Programm einstudiert. Und dieser Aufenthalt in Budapest, der hat stark politisch prägend auf mich gewirkt, ja. Also das war so ein überwältigendes Erlebnis, dass wir 1949, 4 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, also wir fuhren ziemlich ängstlich von Berlin nach Budapest und dachten, wie werden die uns denn empfangen? Und dann nachher war vor dem Einmarsch ins Stadion, wie das immer so bei den Weltfestspielen ist, standen wir neben den polnischen Jugendlichen. Da haben wir jeder seinen Jugendverband hochleben lassen, das heißt den anderen. FDJ-ZMP, FDJ-ZMP, gingen die Rufe hin und her. War ganz toll. Ja, und das hat also meine politische Entwicklung doch stark beeinflusst.
In welcher Weise, in welcher Richtung?
Ja, dass ich mich überhaupt mit Marxismus und solchen Sachen beschäftigt habe, von denen ich ja vorher nur Böses gehört hatte. Die Kommunisten, das waren ja ganz schlimme in den Augen der Nazis. Und ich bin ja 1934 in die Schule gekommen und war also ein Kind der Nazi-Zeit. Ja. Hitlerjugend, Flieger-HJ als Flugzeugbauer-Lehrling. Und ich wollte eigentlich auch Flugzeugführer werden und Görings Luftwaffe stärken. Ja. Naja, ich hatte Glück. Ich kam nicht zur Luftwaffe und der Krieg war zu Ende, ehe ich überhaupt zum Wehrdienst kam. Und habe also auf diese Weise den Krieg überlebt, obwohl es da mal mehrere Ereignisse gab, wo es ganz knapp vorbeiging. Naja, und dann habe ich eine andere Lehre angefangen, eben den Rundfunkmechaniker, und traf als Mitarbeiter im EAW Treptow. Da habe ich als Mitglied der dortigen FDJ-Gruppe die Einladung bekommen, 30. Jahrestag Oktoberrevolution, hingegangen, gesehen und gut gefunden. Ja.
Und dann haben Sie wie lange in diesem Chor gesungen?
In dem habe ich bis 1949 bin ich dann zur Uni gekommen, also habe ich ABF angefangen. Da bin ich zu diesem Chor gegangen, ja, weil das auch sich besser mit dem Studium vereinbaren ließ. Und da haben wir den Chorleiter vom Zentralen Chor der FDJ abgeworben und haben den Paul Rahner auch zur Uni geholt. Ja, und da haben wir dann auch sehr viele interessante Erlebnisse gehabt, also abgesehen von den dritten Weltfestspielen, die ja dann bald folgten. Weltfestspiele waren damals immer alle 2 Jahre. 1947 waren die ersten in Prag, 1949 in Budapest und 1951 in Berlin.
Irgendwann waren Sie fertig mit dem Studium. Ich nehme an, ja. Da haben Sie dann auch den Chor verlassen.
1953 habe ich Abitur gemacht, bin dann zur Akademie für Staat und Recht, die damals noch Deutsche Verwaltungsakademie hieß. Da war kein Chor. Und aber einer der Professoren sagte, also euren Aktivitäten sind keine Grenzen gesetzt. Also haben wir dort auch einen Chor gegründet. Und dann habe ich dort gesungen in dem Chor, bis ich da war ich nur ein Jahr und hatte dann Gelegenheit, woanders, also im Funkwerk Köpenick, im Chor zu singen. Dort im Funkwerk gab es ein großes Betriebsensemble, Chor, Tanzgruppe, Orchester. Und da habe ich dann noch bis 1954 gesungen. Und dann brachte es die Arbeit mit sich, dass ich nicht mehr auf die Bühne gehen mochte und konnte. Und habe dann bis 1992 pausiert.
Das ist aber eine lange Pause. Die Stimme hat die irgendwie gelitten?
Also für den Chorgesang als Laienmusiker reichte gewöhnlich die normale Stimme. Also da muss man nicht große Stimmpflege betreiben. Das macht man trotzdem, um den Chor besser zu machen. Aber also da konnte ich wieder aufgenommen werden. Und dann habe ich angefangen, im Ernst-Busch-Chor zu singen. Und den Chor der Parteiveteranen, den sah man ja im Fernsehen, die traten ja öfter mal im Palast der Republik auf und auch bei anderen Gelegenheiten. Jedenfalls war klar, dort gehst du nachher hin, wenn du wieder Zeit hast. Das war dann 1992 der Fall. Und da traf ich auch viele, die mit mir gemeinsam im Chor des Ernst-Hermann-Meyer-Ensembles der Humboldt-Universität Berlin gewesen waren. Also ich meine, dass meine Fitness damit zu tun hat, dass ich so lange singe. Und wir haben im Chor auch noch einen 94-Jährigen, der wird jetzt im Juni 94, und eine Sängerin, die gerade 90 oder bald 90 wird. Also singen hält jung, singen ist Leben, haben wir ein Lied. Und das hat sich als richtig erwiesen.
Wir hören die Moorsoldaten, eine Aufnahme des Ernst-Busch-Chors von 2004. Sicherlich singt hier auch Horst Matschens mit.